Radio 1 Medienmagazin.
Heute mit Milena Fessmann.
Eine Frau ist da drin zusammengebrochen, weil ihr Sohn oder ihre Tochter erschossen wurde. Ja, da hat eigentlich telefoniert, dann auf einmal so, nein, ist irgendwie auf dem Boden.
Bei dem Amokläufer handelt es sich um einen ehemaligen Schüler der Albertville-Realschule. Er soll Tim K. heißen, er soll die Schule vor 2 Jahren mit einem Abschluss verlassen haben. Die Waffen hatte er...
Dieser eine Tag, dieser Tag, an dem die Erde auf dem Boden lag. Es kam schnell wie ein Schlag tief ins Herz. Dieser Tag war der 11. März.
Und diesen Schmerz Betroffenheit und Trost. Dieser Rap hier über den Amoklauf zu finden auf YouTube war eine Reaktion auf den Amoklauf von Winnenden genau vor einem Jahr. Doch im Internet gibt es auch anderes zu finden. Amateuraufnahmen vom Ort des Geschehens wurden ins Netz gestellt und diese von den klassischen Medien weiterverbreitet. Ein Jahr nach der Katastrophe wurde nun Bilanz gezogen. Fazit von Bundespräsident Köhler. Klare Regeln über die Berichterstattung und einen medienübergreifenden Pressekodex im Geist der Prävention. Um klare Regeln geht's heute auch im Medienmagazin. Die Themen: Kampf um Qualität, wie das private Fernsehen zu mehr Niveau angestiftet werden soll. Kampf um Quote, wie die Radioprogramme des RBB an Hörerzuspruch gewinnen. Kampf um Durchblick, wie die Medien in der Finanzkrise kritisches Wissen ignorieren. Und Kampf gegen Zensur, wie weltweit Internetzensur und Repressionen gegen Blogger zunehmen. Inimini von Jim Noir. Wie kann das Privatfernsehen zu mehr Niveau angestiftet werden? Das ist das erste Thema heute im Medienmagazin.
Wir wollen uns da dieser Verantwortung nicht entziehen. Die ganze Diskussion geht darum, ob ein Sender, der 1% Marktanteil macht und wo 60% des Programmes eher auch Nicht-Nachrichten sind, wie viel Verlust muss man als Sendergruppe für so einen Sender akzeptieren? Ich kann Ihnen auch sagen, selbst wenn wir restrukturieren, wird Nachrichten für uns ein Zusatzgeschäft bleiben. Ja, wir investieren also schon in Nachrichten. Und jetzt ist doch die Frage, müssen wir 20 Millionen Verlust machen oder verlangt man von uns 40 Millionen Verlust zu machen, nur damit der publizistischen Aufgabe Gerechtigkeit getan wird, nicht?
Soweit Thomas Ebeling, Chef von ProSiebenSat.1 ab vergangenen Mittwoch in Berlin. Und er sorgt schon seit einiger Zeit mit seinen Überlegungen zur Zukunft von N24 und zur Sinn- und Finanzierbarkeit von Informationsangeboten im Privat-TV für Aufsehen und Gesprächsstoff. Klar ist, Ebeling will sparen, auch bei den Nachrichtensendungen von ProSiebenSat.1 und Kabel1. Aber die Medienregulierer reagieren darauf ziemlich verstimmt. Sie wollen Informationssendungen als eigenständige publizistische Leistung einfordern und dieses stand auch im Mittelpunkt des diesjährigen Symposiums der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, kurz DLM, das am Mittwoch in Berlin stattfand. Am Telefon nun Thomas Langheinrich, Vorsitzender der DLM. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben gerade zusammen Thomas Ebeling gehört. Haben Sie Verständnis dafür, dass er Nachrichten so reserviert gegenübersteht, weil sie einfach so teuer sind?
Also zunächst einmal hat Herr Ebeling deutlich ausgesprochen, um was es geht. Dafür muss man ihm eigentlich dankbar sein, weil damit hat er ein Thema für alle zum Problem gemacht. Er hat auf die Kosten von Nachrichtensendungen hingewiesen und in Frage gestellt, ob er sich das noch leisten kann. Also es ist klar, das Unternehmen, das Herr Ebeling führt, ist ein Wirtschaftsunternehmen und muss immer auf der Suche sein, seine Kosten zu minimieren. Soweit mein Verständnis für seine Aussage, Nachrichten sind teuer. Aber die ProSiebenSat.1-Gruppe insgesamt ist nicht nur ein normales Wirtschaftsunternehmen, sondern es handelt sich ja um eine Gruppe von privaten Fernsehveranstaltern. Und Fernsehen ist nicht nur ein Wirtschaftsunternehmen, sondern nach unserem Verständnis auch immer ein Unternehmen, das sich mit Kultur beschäftigt. Also Kultur und Wirtschaft gehören bei privaten Vollprogrammen zusammen. Und wenn Sie einen ganz normalen Zuschauer fragen würden, was versteht er denn unter einem Fernsehveranstalter, dann geht der eigentlich heute auch immer noch davon aus, dass man neben Spielfilmen und Unterhaltung auch Information und auch Nachrichten machen muss. Und das sieht das Gesetz, die gesetzliche Regelung im Rundfunkstaatsvertrag eigentlich ganz genauso. Und deswegen sagen wir, ja, man kann immer darüber diskutieren, wie macht man es kostengünstiger, wie macht man es billiger. Aber man darf auch als privater Veranstalter nicht den Grundsatz aufgeben, dass man ein besonderes Unternehmen ist, das im Rahmen des dualen Rundfunksystems auch einen Beitrag leisten muss, indem es publizistischen Mehrwert bietet.
Sie haben ja ein Positionspapier zur Nachrichtensendung im privaten Rundfunk verfasst. Was genau fordern Sie darin, außer der Tatsache, dass Nachrichten tatsächlich überhaupt stattfinden?
Ja, wenn man in die Einzelheiten geht, ist das natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten, wie bringt man einen Fernsehveranstalter dazu, dass er seinem Auftrag auch nachkommt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie könnten sagen, das regeln wir im Gesetz und da schreiben wir genau rein, was er macht. Das wird so nicht funktionieren. Deswegen haben wir ein dreistufiges Verfahren im Grunde vorgesehen. Und das heißt, wir wollen darüber reden und zwar nicht nur mit Herrn Ebeling und der ProSiebenSat.1-Gruppe, sondern mit allen privaten Fernsehveranstaltern. Wie können wir eine Selbstverpflichtung der privaten Fernsehveranstalter erreichen, dass sie sozusagen selber formulieren, was sie als Mindestangebot an Nachrichten und Informationen im Fernsehen verstehen. Wenn wir uns auf so eine Selbstverpflichtung verständigen könnten, wäre das ein eleganter und vernünftiger Weg, um gemeinsam dem Ziel nachzukommen, dass wir auch weiterhin publizistische Beiträge im privaten Rundfunk haben. Wenn es nicht funktioniert, muss man sich darüber Gedanken machen, welche regulativen Möglichkeiten haben wir. Da gibt es zunächst sozusagen das Zuckerbrot. Das Zuckerbrot sieht so aus, dass man über Anreizsysteme nachdenken könnte. Wenn Sie sich mal vorstellen, in der alten analogen Welt, in der es knappe Kabelplätze gab, in der terrestrische Sendefrequenzen ungeheuer begehrt waren, da war es einfach, einem Sender zu sagen, wenn du ein Vollprogramm bist, dann hast du einen bevorrechtigten Platz im Kabel. Das ist aber ein Anreiz für ihn, dann auch ein Vollprogramm zu machen. Das ist heute nicht mehr so einfach, weil die analoge Welt wandelt sich in die digitale Welt. Wir haben keine Knappheit mehr an Frequenzen. Wir haben dann auch in Zukunft keine Knappheit mehr an digitalen Kabelplätzen. Und deswegen muss man über neue Anreizsysteme nachdenken. Und darüber werden wir auch mit den Veranstaltern reden. Im Extremfall, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ist gegebenenfalls dann auch der Gesetzgeber gefordert, wenn er das duale Rundfunksystem so erhalten will und unsere regulativen Möglichkeiten reichen nicht aus oder die Selbstverpflichtung funktioniert nicht oder die Anreizsysteme funktionieren nicht, dann muss er sich überlegen, welche gesetzlichen Regelungen möglich sind.
Nun wurde das Thema ja auf Ihrem Symposium am vergangenen Mittwoch auch diskutiert. Wie weit ist man sich dabei denn näher gekommen? Also gibt es Einsicht auf der anderen Seite?
Also ich glaube, wir sind noch in der Phase, wo wir deutlich machen, um was es der jeweiligen Seite geht. Es war jetzt noch nicht so, dass man das positive Ergebnis von Friedensverhandlungen vermelden konnte. Wir waren noch in der Phase, wo man darstellt, wo liegen unsere Probleme mit euch. Das hat Herr Ebeling hat solche Probleme mit den Regulatoren, mit der Politik auch formuliert. Ich habe da auch Verständnis dafür. Wir müssen auf der anderen Seite eben auch deutlich machen, worum es uns geht. Und aus dieser gemeinsamen Debatte, die sich sicher nicht morgen erledigt, sondern darüber, das sind meist sehr komplizierte Fragen, auch medienrechtlich komplizierte Fragen, da braucht man ein bisschen Zeit, aber darüber wollen wir ernsthaft reden.
Thomas Langheinrich, Vorsitzender der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten auf Radio 1. Lone Lady mit Intuition im Medienmagazin.
ARD intern.
Das war am Mittwoch ja mal ein schöner Tag für die Radiowellen des RBB. Die Media-Analyse wurde veröffentlicht und gab Anlass zur Freude. Fritz 12.000 Hörer mehr pro Stunde, Inforadio 7.000 Hörer plus, Antenne Brandenburg zum 10. Mal in Folge Marktführer in Berlin-Brandenburg plus 1.000 Hörer, Kulturradio plus 3.000 Hörer, Radio Berlin 88.8 verlor zwar 7.000 Hörer, aber erreicht immer noch 93.000 Hörer pro Durchschnittsstunde. Und, das freut uns natürlich besonders, Radio 1 gewinnt im Vergleich Vergleich zur vergangenen MA 29.000 Hörer dazu. Und das ist das beste Ergebnis seit Bestehen von Radio 1. Wir sprechen dazu jetzt mit der Programmdirektorin des RBB, Dr. Claudia Notelle. Erstmal herzlichen Glückwunsch und die Frage, sind Sie zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden damit, natürlich. Ich freue mich sehr darüber, dass wir in fast allen Programmen Hörer dazu gewinnen konnten, dass wir hier in der wirklich schwierigen Region in Berlin-Brandenburg auch noch junge Hörer vor allem gewonnen haben. Es gibt an der einen oder anderen Stelle natürlich auch Zahlen, auf die man ein bisschen genauer schaut und denkt, was können wir da machen, was ist da passiert, warum sind die Hörer weggegangen. Aber insgesamt können wir sehr, sehr froh sein mit den Zahlen der Medienanalyse.
Wie schätzen Sie insgesamt die Ergebnisse ein?
Es sind natürlich Ergebnisse, die sich nicht so direkt vergleichen lassen dieses Mal. Es hat sich ja die Grundgesamtheit erhöht. Es sind etwa 4 Millionen Radiohörer dazugekommen jetzt dieses Jahr in der Medienanalyse, einfach dadurch, dass in Deutschland lebende Ausländer auch befragt worden sind, eben Ausländer, insofern sie Deutsch sprechen, deutsches Radio hören. Und dadurch hat sich die Grundgesamtheit erhöht. Es ist deshalb nicht so ganz einfach, einen Vergleich zur letzten Medienanalyse zu ziehen, weil wir ja vor allem jüngere Hörer dazu bekommen haben und sich das Panel etwas verschoben hat dadurch.
Sie sitzen ja jetzt, wir gucken gerade genau auf die Zahlen drauf, jetzt beginnt sozusagen die Analyse. Wie funktioniert die genau? Also wie muss ich mir die vorstellen? Man sieht auf der einen Seite Zahlen, auf der anderen Seite geht es ja auch um Inhalte. Was kommt dann?
Dann überlegen wir genau, wo haben wir gewonnen? Wo sehen wir, dass sich wirklich etwas bewegt hat? Wir betrachten auch nochmal genau unsere einzelnen Radioprogramme. Wo haben wir vielleicht auch etwas verändert oder wo sehen wir Veränderungsbedarf? Wir gucken genau, haben wir in Berlin, in Brandenburg, wie sind wir da aufgestellt? Wie sind wir in den einzelnen Altersgruppen aufgestellt? All das wird genau betrachtet und dann überlegen wir genau, wie geht es jetzt mit unseren Radioprogrammen weiter? Müssen wir etwas verändern? Können wir alles so lassen, wie es ist? Manchmal ist es ja so, dass man gerade dann mit Veränderungen beginnen soll, wenn Programme am erfolgreichsten sind.
Das ist natürlich immer so eine spannende Frage, ne? Gerade wenn man jetzt mit dem Erfolg im Rücken sitzt, wie hoch ist die Bereitschaft bei den beteiligten Wellen auch zu sagen, okay, jetzt sind wir gerade auf der Erfolgswelle, wir müssen vielleicht trotzdem rangehen und trotzdem was ändern. Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, dass die Radiomacher sehr genau wissen, dass sobald Radio stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt, dass es dann letztlich untergeht oder dass es nicht mehr lebt. Und Radio muss leben, muss sich verändern. Und von daher erlebe ich bei den Kollegen und Kolleginnen immer, dass da auch Veränderungsbereitschaft ist.
Wenn wir uns mal die konkreten Zahlen angucken, dann können wir sehen, Fritz hat 12.000 Hörer mehr gewonnen, Inforadio 7.000 Hörer, Antenne Brandenburg hat nochmal 1.000 Hörer zugelegt, Radio 1, haben wir natürlich schon gehört, hat mächtig gewonnen. Der einzige in Anführungsstrichen Verlierer mit 7.000 Hörer ist Radio Berlin 88.8. Wie erklären Sie sich das?
Ja, da müssen wir sehr genau hinschauen, welche Hörer sind von Radio Berlin weggegangen. Wenn wir die Altersgruppen sehr genau anschauen, hat Radio Berlin vor allem bei den über 70-jährigen Hörerinnen und Hörer verloren. Da können wir noch nicht genau beurteilen, wo die hingegangen sind. Die eine Frage ist, ob das eben an dieser veränderten Grundgesamtheit liegt, dass eben jetzt dadurch, dass die Ausländer, die in Deutschland lebenden Ausländer mit einbezogen werden und bei denen gibt es viele, viele junge Hörer, dass sich das dadurch verschoben hat und dass sie dadurch einfach nicht so genau zu vergleichen sind, die Zahlen. Gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, was ist in dem Radio? Wo können wir etwas machen, um wirklich wieder die Berlinerinnen und Berliner zu überzeugen, Radio Berlin einzuschalten?
Zum ersten Mal wurden bei dieser MA auch Einschaltzahlen für das Funkhaus Europa in Berlin gemessen, also quasi dem Nachfolgeprogramm vom WDR nach der Einstellung von Multikulti 2008. Das Funkhaus Europa erreicht 26.000 Hörerinnen und Hörer pro Tag, 26.000 davon in Berlin. Wie bewerten Sie diese Ergebnisse?
Ich freue mich erstmal, dass die Zahl in etwa gehalten wurde von den Hörern, die wir für Multikulti hier in Berlin und Brandenburg hatten. Das finde ich ein sehr schönes Ergebnis, denn das ist ja doch ein neues Programm, das hier in die Region gekommen ist und dass das so akzeptiert wird, freut mich sehr. Wir wissen natürlich gleichzeitig, dass eben hier in Berlin sehr, sehr viele Ausländer ganz verschiedener Nationalität leben und die wollen wir auch erreichen mit dem Programm. Deshalb halte ich es auch für sehr nachvollziehbar, dass wir in Berlin die Hörer haben und nicht so sehr in Brandenburg.
Diese Zahlen gelten ja sozusagen als, ich würde mal sagen, die Währung des Hörfunkmarktes. Wie realistisch bilden diese Zahlen wirklich das Bild sozusagen der Hörer ab? Hat man da eine Einschätzung zu? Natürlich gibt es diese Erhebung immer und wir verlassen uns ja auch alle drauf und die gelten sozusagen als Gradmesser. Gibt es so eine Einschätzung, ob die wirklich das Bild in Berlin widerspiegeln oder kann man das schlicht nicht machen und muss sich auf die Zahlen verlassen?
Wir leben erstmal mit den Zahlen. Das ist, dass die unser Maßstab sind. Davon gehen wir aus. Und wenn wir jetzt mal sehen, dass Radio 1 es geschafft hat, in Berlin auf Platz 2 zu kommen, also sehr nach oben zu kommen. Radio 1 hat viele, viele Hörerinnen und Hörer gewonnen. Und wenn man so, das ist dann die berühmte Bekanntensoziologie, wenn man sich da umhört, es hören auch viele Menschen Radio 1. Also kann ich mir da schon vorstellen, es funktioniert, es hat zugelegt. Ob das jetzt auf den Tausender genau stimmt, kann ich natürlich nicht nachprüfen. Aber ich gehe schon davon aus, dass es ein realistisches Bild ist, das uns durch die Medienanalyse gezeichnet wird.
Vielen Dank. Sea Change von Turin Breaks im Medienmagazin auf Radio 1. Am Freitag gab es den Welttag gegen Internetzensur, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat, auf Initiative von Reporter ohne Grenzen. In 60 Staaten der Welt wurde 2009 Internetzensur ausgeübt und noch nie zuvor gab es so viele inhaftierte Blogger, Internetnutzer und Dissidenten. Fast 120 von ihnen sitzen im Gefängnis, die meisten in China, Vietnam und im Iran. Am Telefon ist jetzt Anja Fiol, Pressereferentin von Reporter ohne Grenzen. Guten Tag.
Guten Tag.
Das Internet gilt ja eigentlich als ein Hort der Freiheit, als ein Ort, in dem mehr Demokratie und Mitwirkung gelebt werden kann. Und genau das ist es, was manchen Regierungen auch ein Dorn im Auge ist. Kann man sagen, dass sich die Situation generell verschärft hat?
Wenn man sich die weltweite Situation anschaut, dann kann man das auf jeden Fall sagen. Sie haben ja auch gerade erwähnt, dass noch nie so viele Blogger und Internetdissidenten im Gefängnis waren. 120 sind es. Im vergangenen Jahr waren es zur gleichen Zeit noch 70. Außerdem hat sich die Zahl der Staaten, in denen Internetzensur ausgeübt wird, erhöht. Mittlerweile sind wir bei weltweit 60 Staaten, die das Internet zensieren. Und es sind auch einige demokratische Staaten darunter, wie zum Beispiel Großbritannien, Frankreich und Australien. Auch die Überwachungstechnologien werden immer ausgefeilter. Das sehen wir zum Beispiel in Staaten wie China, Syrien und auch Tunesien. Und das lässt natürlich nichts Gutes hoffen. Auf der anderen Seite haben wir eine explosionsartige Entwicklung der Internetgemeinden in diesen Staaten, zum Beispiel auch in Vietnam und Ägypten, wo das Netz sehr scharf zensiert wird. Da gibt es eine sehr aktive Netzgemeinde, die sich auch den Mund nicht verbieten lässt und trotzdem Kritik übt. Und das gibt natürlich auch Grund zur Hoffnung.
Jetzt haben Sie bereits einige Länder erwähnt. Wie wirksam ist dort der Kampf gegen die Zensur, beziehungsweise wie genau geht das vonstatten?
Ja, also die Netzgemeinden sind sehr aktiv in diesen Ländern und die lassen sich einfach nicht so einfach zensieren, sage ich mal. Zum einen benutzen sie auch wiederum Software, um diese Zensur zu umgehen. Und das wurde jetzt zum Beispiel vielfach im Iran und in China eingesetzt. Auf der anderen Seite gibt es auch Proteste, wenn beispielsweise Blogger ins Gefängnis kommen. Das haben wir zum Beispiel gesehen in Ägypten oder in Marokko auch. Und da können die Behörden sich nicht einfach taub oder blind stellen, sondern müssen auch in irgendeiner Form reagieren. Dann ist es so, dass natürlich trotzdem auch immer wieder heiße Eisen von den Bloggern aufgegriffen werden. Das sehen wir auch in China, dass zum Beispiel da brisante Informationen im Internet verbreitet werden und das setzt dann regelrechte Diskussionslawinen ins Rollen und die können dann die Behörden auch nicht mehr so einfach stoppen. Es führt bestenfalls dazu, dass konventionelle Medien dann diese Themen dann auch aufgreifen. Ein Beispiel ist beispielsweise der Brand des staatlichen Fernsehnetzwerkes in China. Das hat sich über Internet und Twitter sehr stark verbreitet, obwohl die staatlichen Medien die Order erhalten haben, darüber nicht zu berichten, mussten sie dann irgendwann auch auf den Zug aufspringen und diese Nachricht bringen. Also das gibt doch dann doch Grund zur Hoffnung. Oder aber in Ägypten zum Beispiel hat ein Blogger ein Video ins Netz gestellt von Polizisten, die eine Person gefoltert haben. Und letztendlich führte das dazu, dass diese Polizisten verurteilt und bestraft wurden. Und da muss man doch sagen, dass das Internet doch eine sehr große Macht auch hat. Und die wird es auch sicherlich nicht verlieren.
Die USA haben im Januar 2010 erklärt, dass die Redefreiheit im Internet die Nummer 1 ihrer Außenpolitik ist. Wie macht sich das bemerkbar und was kann so ein politischer Druck von außen überhaupt bewirken?
Das hat sich zum Beispiel darin bemerkbar gemacht, dass Hillary Clinton China in dem sogenannten Google-Streit attackiert hat. Google und auch andere US-Unternehmen wurden ja von Hackern angegriffen vor wenigen Wochen. Und da hat sich dann auch Clinton eingeschaltet und gesagt, dass China den freien Zugang zum Internet nicht mehr einfach so blockieren darf und hat auch die chinesische Regierung um eine öffentliche Aufklärung über diese Angriffe gebeten und hat bei dieser Gelegenheit auch nochmal Internetunternehmen in den USA aufgefordert, sich den Zensurbestimmungen autoritärer Regierungen im Ausland zu widersetzen. Das passt auch zu einem Gesetzesvorschlag, der schon seit längerem in den USA in den Diskussionen ist. Das ist der sogenannte Global Online Freedom Act, GOFA. Das ist ein Gesetz, das die Zusammenarbeit von Unternehmen mit Staaten regulieren soll, welche die freie Meinungsäußerung im Internet unterdrücken. Es richtet sich vor allen Dingen an Online-Unternehmen und das soll verhindern, dass diese Unternehmen sich nicht der geforderten Selbstzensur, wie zum Beispiel Chinas oder Irans, unterwerfen und dass die Meinungsfreiheit im Internet schützen. Und bisher ist allerdings dieser Gesetzesvorschlag noch nicht vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet worden.
Ganz zum Schluss vielleicht noch ein positives Gegenbeispiel. Nehmen wir mal Island. Das soll jetzt zu einem Hafen der Datenfreiheit werden. Was genau ist da geplant und hat das vielleicht auch eine Art Vorbildcharakter?
Ja, also Island scheint sich aufzumachen, Pionier zu werden, was das Thema Meinungsfreiheit im Internet angeht. Es gibt eine neue Gesetzesvorlage, die jetzt auch schon im Parlament beraten wurde. Das ist eine Initiative, die übrigens auch auf Druck von gesellschaftlichen Gruppen auch verschiedener Parteien ins Parlament gekommen ist. Es handelt sich dabei um ein weitgehendes liberales Mediengesetz, das einen sehr weitreichenden Schutz von Presse, Meinungsfreiheit und Medienfreiheit beinhalten würde und auch dem dazugehörigen Quellenschutz. Das würde besonders Journalisten, die investigativ recherchieren und auch Bürgerjournalisten und Blogger, die im Internet so brisantes Material veröffentlichen, würde diese Menschen vor Zensur schützen, indem zum Beispiel höhere Barrieren für Klagen gegen Veröffentlichungen im Internet gesetzt werden würden und auch das heißt also auch, dass man bei Handlungen im Internet nicht mehr ohne weiteres so schnell strafrechtlich verfolgt wird. Und das ist natürlich eine Initiative, die wir von Reporter ohne Grenzen aus sehr begrüßen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob dieses Gesetz durchkommt.
Anja Fiol, Pressereferentin von Reporter ohne Grenzen zum Welttag gegen Internetzensur. Vielen Dank.
Bitteschön.
Mr. Bob Marley, Is This Love im Medienmagazin Wissenschaftsjournalismus in der Krise zum massenmedialen Umgang mit Finanzmarktpolitik. Das ist der Name einer Studie, die gerade veröffentlicht wurde und diese fällt ein vernichtendes Urteil. Der tagesaktuelle deutsche Wirtschaftsjournalismus ist ein gläubiger Diener des Mainstreams, kein kritischer Träger der Aufklärung. Im Bereich der Wirtschaft, den die Gesellschaft selbst für ihren wichtigsten hält, leistet sie sich einen tagesaktuellen Journalismus, der wenig Informationen bietet und viel Desorientierung verursacht, so das Fazit von Hans-Jörg Alt und Wolfgang Storz in ihrer von der Otto-Brunner-Stiftung herausgegebenen Untersuchung. Ja, und wir sprechen jetzt mit Wolfgang Storz. Hallo.
Ja, schönen guten Abend, Frau Fettmann.
Sie sparen ja nicht mit klaren Worten. Sie sprechen von schlechter Arbeit, beziehungsweise Zitat, Fusch am Bau nennt man das im Handwerk. Woran genau macht sich das fest?
Also ich möchte zum Einstieg sagen, dass wir erstmal die Flaggschiffe sozusagen des deutschen Journalismus aus drei unterschiedlichen Bereichen untersucht haben. Ne? Wir haben untersucht die Arbeit der Nachrichtenagentur, dpa, die eben mitentscheidend ist für die Qualität der Berichterstattung von vielen Regionalzeitungen. Wir haben Tagesschau und Tagesthemen. Das ist das Nachrichtenflaggschiff des öffentlich-rechtlichen Rundfunks untersucht und dann im Printbereich 5 überregionale Tageszeitungen. Wir haben für alle diese Medien festgestellt, dass sie bis zum Jahr 2006 eigentlich über dieses bedeutende Thema Finanzbranche, in dieser Phase gab es noch keine Krisen, nicht berichtet hat. Es gab aber in dieser Phase einen ganz entscheidenden Punkt, nämlich diese Branche hat sich gewandelt von einem eher soliden Dienstleister, sage ich einmal, der Wirtschaft zu einer Finanzindustrie, die mit hochspekulativen Produkten handelt. Das war ein sehr bedeutender Vorgang und wir konnten feststellen, das ist unser Befund in dieser Phase bis zum Jahr 2006, darüber wurde so gut wie nicht berichtet. Wenn darüber berichtet wurde, dann wurde positiv darüber berichtet. Ich will noch einen Punkt anmerken, warum wir dem so viel Aufmerksamkeit gewidmet haben. Sie müssen davon ausgehen, Finanzbranche, Bankenbranche stellt mit Geld, mit Krediten ein quasi öffentliches Gut zur Verfügung. Ohne diese Leistung funktioniert Wirtschaft und Gesellschaft nicht. Das heißt schon deshalb, weil es eine ganz besondere Branche ist, muss sich auch der Journalismus, denke ich, in einer ganz besonderen Weise darum kümmern. Dies erfolgte nicht. Wir haben dann die Phase im Jahr 2007, da traten die ersten Krisen auf. Ich möchte nur zwei nennen. Es gab den sozusagen die gravierenden Schwierigkeiten der IKB. Es gab die Intervention der Europäischen Zentralbank im August 2007, als die EZB bis zu 200 Milliarden Euro zur Verfügung stellen musste, um sozusagen die Finanzmärkte liquide zu halten. Das heißt, wir hatten in diesem Jahr massive Krisen bereits. Und da gehen wir davon aus, in diesem Jahr hätten eigentlich die wichtigsten Massenmedien, wir haben ja wie gesagt die Flaggschiffe untersucht, also unter den Printmedien auch Handelsblatt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche, sind wir der Meinung, hätten sie eigentlich ihrer Rolle nachkommen müssen, Frühwarnsystem zu spielen. Es gab eine relativ routinierte Berichterstattung, es wurde berichtet, gar keine Frage. Es wurde auch gut berichtet, aber es war alles schon in gewohnten Bahnen und es war immer verbunden damit, dem Hinweis, ja, da gab es Schwierigkeiten auf den Finanzmärkten, aber das ist alles, wird nicht so heiß gegessen, wie hier gekocht wird, es ist alles nicht so schlimm, da wird keine Krise kommen. Also da denken wir, haben insbesondere diese Qualitätsmedien auch dies, das, was Chefvolkswirte von Banken, Versicherungen, großen Unternehmen gesagt haben, eben einfach zu unkritisch weitergegeben. Und dann kam der September 2008, als die Krise offenbar wurde. Und da gab es tatsächlich eine Wende. Da würde ich das einfach mal flapsig so zusammenfassen. Da sind alle diese Printmedien aufgewacht. Da gab es eine gute bis sehr gute Berichterstattung. Also das ist ein Ereignis oder ein Datum verbunden, Frau Fessmann, eben mit dem Konkurs von Lehman Brothers, wo es dann wirklich, wo all diese Medien eingestiegen sind und eine gute Berichterstattung gemacht haben, mit Ausnahme von zweien zu unser Befund, Tagesschau, Tagesthemen und auch die Arbeit der deutschen Presseagentur, die bewerten wir da sehr viel schlechter.
Nun reagieren natürlich die beiden von Ihnen schlechter bewerteten, nämlich die Tagesschau und die Tagesthemen und auch die dpa. Da heißt es, Sie hätten Probebohrungen gemacht und die Kritik lautet, das sei keine fundierte Erhebung. Wie erkenntnisträchtig ist Ihre Studie tatsächlich?
Also der Begriff Probebohrung, der stammt von uns. Wir haben auch von Anfang an dies offengelegt, was wir untersucht haben. Ich möchte es Ihnen an einem Beispiel sagen. Wir haben in dem Zeitraum von 1999 bis dann Herbst 2009 insgesamt 16 bedeutende Ereignisse festgelegt, über die wir die Berichterstattung, jetzt in dem Fall bleiben wir bei der deutschen Presseagentur, die Berichterstattung von dpa untersucht haben. Ich nenne Ihnen einfach mal Ereignisse. Wir haben begonnen mit dem Rücktritt von Oskar Lafontaine als Finanzminister, der in der Tat auch einen finanzmarktpolitischen Hintergrund hatte. Wir haben untersucht die EZB-Intervention, die ich jetzt schon erwähnt habe. Wir haben untersucht der G8-Gipfel in Heiligendamm und zuletzt haben wir untersucht den G20-Gipfel in Pittsburgh. Also wir denken, wir haben bedeutende Ereignisse herausgesucht. dpa behauptet, sie seien willkürlich, was ich so nicht sehen kann. Und was haben wir nun bei dpa untersucht? Wir haben in der Tat, es ist gar nicht möglich, eine solche Agentur liefert viel Material, wir haben die Tageszusammenfassung von dpa untersucht. Und wir gehen davon aus, dass dies tatsächlich sehr hochwertige Probebohrungen sind, die wir da gemacht haben, wenn Sie sich überlegen. Wir haben als Beispiel bei dem G20-Gipfel in Pittsburgh, der hat dann 3 Tage gedauert. Wir haben 2 Tage vorher genommen. Es gibt Vorberichterstattung, es gibt Nachberichterstattung. Wir haben also über Datenbanken, haben wir alles Material zusammengesucht, das dpa in diesem, in dem Fall Untersuchungszeitraum von 5 Tagen geliefert hat. Und davon haben wir die Tageszusammenfassung genommen, weil wir davon ausgehen, das ist sozusagen das Kerngeschäft von dpa. Da steht drin, da weiß sich, was nimmt die Agentur rein, was ist ihr wichtig, was geht nach vorne hin. Und ich denke, diese Arbeit der Selektion, was nehmen wir da rein, was wird zuallererst unseren vielen Kunden, den ganzen Regionalzeitungen, den Hörfunkanstalten übermittelt, darin weiß sich, wie eine oder nach welchen Kriterien eine solche Redaktion oder in dem Fall eine Nachrichtenagentur arbeitet.
Das Wolfgang heißt, Storz, ich muss Sie
einen sehr hohen Erkenntniswert zu.
Ich muss Sie jetzt leider unterbrechen, denn unsere Sendung geht dem Ende entgegen.
Darf ich noch loswerden? Die ganze Debatte und die Studie ist auf der Internetseite der Otto Brenner Stiftung.
Das hätte ich jetzt auch noch gesagt.
Hörer von Ihnen.
Vielen Dank, Wolfgang Storz, Co-Autor der Studie Wirtschaftsjournalismus in der Krise zum massenmedialen Umgang mit der Finanzpolitik. Vielen Dank Ihnen. Tja, und das war das Medienmagazin in dieser Woche. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.